Schönen guten Tag, Herr Braun.
Guten Tag.
Ja, Herr Braun, wie genau kann man sich denn eigentlich die aktuelle Situation auf den Marshallinseln vorstellen? Kann da jeder mit seinem Schiff vorbeifahren und Atomwaffen testen?
Natürlich nicht. Und oberirdische Atomwaffentests sind ja auch seit den 60er Jahren, seit 1963 verboten. Von daher ist die schlimme Zeit für die Marshall Islands, in dem 57 Tests stattgefunden hat, mit der 2000-fachen Stärke der Hiroshima-Bombe ist vorbei. Die schlimmsten Tests waren die Wasserstofftests. Was immer noch ist, diese Insel ist ökologisch zerstört. Bäume und Gesträucher sind großenteils kaputt. Die Radioaktivität ist nach wie vor erhöht. Und über diese mehr als 50 Jahre gibt es eine deutlich anwachsende Krebsrate. Viele Menschen sind dort an Krebs gestorben. Die Krebsrate liegt um 300 bis 500% über der normalen Krebsratensterblichkeit, zum Beispiel der USA. Das heißt, die Auswirkungen sind in der Gesundheit und in der Umwelt bis heute spürbar.
Aber gibt es aktuell noch Tests dort vor Ort, auch wenn nicht überirdisch?
Nein, es gibt keine Tests mehr. Auch die unterirdischen Tests sind mit dem entsprechenden Vertrag, der Atomwaffensperrvertrag, verboten. Auch wenn dieser Vertrag noch nicht in Kraft getreten ist, halten sich zurzeit alle offiziellen Atommächte an diesen Vertrag, also die offiziellen 5. Atomtests oberirdischer Art werden nur von den sogenannten illegalen Atomwaffenmächten, also Indien, Pakistan und vor allen Dingen auch Nordkorea, gemacht. Von daher gibt es auch dort keine Tests mehr. Die wesentlichen Tests, die heute stattfinden, um die Atomwaffen zu modernisieren, sind sogenannte subkritische Tests, die im Wesentlichen Computertests sind, wo die Effektivität der Atomwaffen getestet wird.
Wogegen genau klagen denn dann die Marshall Islands gerade?
Gegen die Atomwaffen. Die Marshall Islands wollen aus ihrer leidgeplagten Geschichte heraus, dass dieses Teufelszeug vom Planeten Erde verschwindet. Und dass sie zwar ein Opfer über viele Jahre geworden sind, aber dass die Welt niemals insgesamt ein Opfer eines Atomwaffenkrieges oder eines Atomwaffeneinsatzes oder eines Atomwaffeneinsatzes per Zufall, per Missverständnis, was in der Geschichte der Atomwaffenentwicklung schon mehrfach fast der Fall gewesen ist, wird. Und deswegen möchten die Marshall Islands aus der Lehre ihrer eigenen Geschichte, dass die Welt von diesen Massenvernichtungsmitteln befreit wird.
Das ist ja in der Tat ein hehres Ziel. Jetzt wählt man eben den Weg über den Internationalen Gerichtshof. Der wird aber nur von 2 der 9 Atomwaffenstaaten, also Großbritannien und Frankreich, anerkannt. Gibt es da überhaupt einen juristischen Weg, um so eine Klage aufrechtzuerhalten?
Also erstmal sind Aussagen oder Ergebnisse und Urteile des Internationalen Gerichtshofs haben eine hohe politische, symbolische und auch moralisch ausstrahlende Wirkung. Und wenn 2 Atomwaffenmächte, nämlich die beiden europäischen, England und Frankreich, dieses Ergebnis akzeptieren würden, würde in die internationale Debatte und die internationalen Verhandlungen über die Atomwaffenabschaffungsfrage eine neue Dynamik kommen. Von daher ist die Klage der Marshall Islands neben dem Versuch, eine juristische Klarstellung der Situation zu erreichen, vor allen Dingen auch der Versuch, eine politische Dynamik in einen festgefahrenen Abrüstungsprozess zu bringen. Und das ist meiner Sicht nach ein ausgesprochen hehres Ziel.
Welche Institutionen müssten denn trotzdem in einem weiteren Schritt noch eingebunden werden, damit man diesem Ziel überhaupt nahe kommen könnte in der mittelfristigen Zukunft?
Das wesentliche Gremium unserer Meinung nach sind die Vereinten Nationen. Es gibt ja den sogenannten Atomwaffensperrvertrag. In diesem Atomwaffensperrvertrag steht drin, Ziel ist es, die Abschaffung aller Atomwaffen. Dieser Vertrag ist von 187 Ländern und inklusive aller Atomwaffen der offiziellen Atomwaffenmächte unterschrieben worden. Und was jetzt notwendig wäre, wären Verhandlungen über eine Nuklearwaffenkonvention, eine Konvention zum Verbot aller Atomwaffen, vergleichbar den vorhandenen Konventionen zu chemischen und biologischen Waffen. Und diese würden im Rahmen der Vereinten Nationen stattfinden. Was also Not täte als nächster Schritt, wäre, dass die Konferenz, die Atomwaffensperrvertragskonferenz, die wieder tagt, im April, Mai nächsten Jahres sagt, jawohl, wir beginnen jetzt mit Verhandlungen und erteilen ein entsprechendes Verhandlungsmandat und dann würden die Abrüstungsbeauftragten der Regierung bzw. die UN-Botschafter über einen solchen Atomwaffenvertrag verhandeln. Dazu hat die Friedensbewegung und die Zivilgesellschaft eine sogenannte Musterkonvention entwickelt, eine Nuklearwaffenkonvention, wie diese aussehen könnte. Wir haben sehr genau die verschiedenen Paragraphen aufgeschrieben, Überprüfungsmechanismen, Kontrollmechanismen und Ratifizierungsmechanismen dazu entwickelt. Also die Vorarbeiten sind geleistet. Was notwendig wäre, wäre ein solcher Beschluss, der, wir nennen es Non-Proliferation Treaty, der Atomwaffensperrvertragskonferenz vom Mai nächsten Jahres.
Jetzt geht jegliche Form von Abrüstung natürlich nicht ohne die Atomwaffen-Supermächte, die USA und Russland. Die waren in Gesprächen ja auch schon mal weiter. Vor der aktuellen politischen Lage und möglicherweise auch anstehenden Eiszeit zwischen diesen beiden Staaten, ist das gerade ein realistisches Ziel?
Also ich glaube, dass man das Ziel Atomwaffen abschaffen niemals durch den kurzfristigen politischen Realismus diskutieren kann. Es ist zurzeit schwieriger. Die Konfrontationspolitik zwischen den beiden großen Atomwaffenmächten oder atomwaffenbesitzenden Mächten erleichtert nicht diese Verhandlungen. Sie sollten sie aber auch nicht ausschließen. Und wir hoffen uns eher, dass durch einen positiven Beschluss des Internationalen Gerichtshofes dort ein gewisses Druckpotenzial entwickelt wird, das eben gemeinsam mit dem Druck der Bevölkerung aus den verschiedenen Ländern diese Verhandlungen entwickelt werden. Dazu wäre es wiederum positiv, wenn zwei Atomwaffenmächte, nämlich England und Frankreich, sagen würden, jawohl, wir akzeptieren ein entsprechendes positives Urteil des Gerichtshofes und sagen auch nochmal, es muss jetzt verhandelt werden.
Die Atomwaffen sind ja etwa ein Menschenleben alt. Glauben Sie, ein Kind, das heute geboren wird, das wird nochmal in einer atomwaffenfreien Welt leben?
Ja, davon bin ich sehr überzeugt. Die internationale Situation ist so, dass heute mehr als 164 Staaten bei der letzten UN-Generalversammlung für die Abschaffung aller Atomwaffen gestimmt haben. Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung, der europäischen sowieso, ist für die Abschaffung aller Atomwaffen. Der politische Druck, auf diese zu verzichten, ist sehr, sehr groß. Sie sind des Weiteren jetzt unter militärstrategischen Gesichtspunkten auch kaum einsetzbar. Bei regionalen Konflikten bringen sie Millionen Tote. Wenn es zu einem globalen Einsatz von Atomwaffen kommt, ist das menschliche Leben hinüber. Das heißt, sie sind auch für Militärs nicht unbedingt das, was sie gerne als Einsatzwaffen hätten. Von daher gibt es ganz unterschiedliche Begründungszusammenhänge, auch für konservativ denkende Menschen, konservativ denkende Politiker. Kissinger ist zum Beispiel für die Abschaffung aller Atomwaffen, diese Überlegungen zu unterstützen. Ich glaube, dass wir ein zweites Menschenleben und eine zweite Menschengeneration nicht mehr warten müssen, bevor wir zum Ende der Atomwaffen bekommen.
Die Marshallinseln waren jahrzehntelang der Ort für Atomwaffenversuche. Jetzt wollen sie Atomwaffen weltweit abschaffen und das, indem sie eine Klage gegen 9 große Atomwaffenstaaten vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eingereicht haben. Und über die Chancen dieser Klage haben wir mit Rainer Braun gesprochen. Er ist Direktor der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms, also der Organisation von Anwälten gegen Atomwaffen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Braun.
Gerne, danke.